2008. Das ist der 51. Podcast von unserem Digitalk. Ich bin Roger Zeder.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und wir sind heute Gast bei der Stiftung Zugang für alle in Zürich. Unser Gesprächspartner ist der Selamet Ayoktu. Selamet, kannst du uns kurz zuerst erzählen, was das Ziel dieser Stiftung ist?
Also ich bin hier angestellt als Web-Accessibility-Experte. Das heisst im Klartext, ich teste Webseiten auf Zugänglichkeit, teste, auf Barrierefreiheit. Teste.
Also wir haben ja schon gesagt, du bist blind.
Ja. Glaube,
das haben wir noch nicht gesagt.
Nein,
das
haben wir nicht gesagt.
Ah, Entschuldigung.
Aber das sehen wir ja nicht in unserem Podcast.
Ja.
Darf ich fragen, siehst du gar nichts? Siehst du ein bisschen etwas? Es gibt ja da verschiedene Abstufungen.
Ja, ich sehe noch hell und dunkel, aber sonst sehe ich nichts mehr. Also keine Umrisse oder so. Ich weiss noch, okay, gerade, ob jetzt Tag ist.
Du siehst jetzt, also merkst du zum Beispiel, auf welcher Seite die Fensterfront ist.
Das, genau.
Okay. Und du kümmerst dich also darum, dass Webseiten für Leute wie dich oder sonst mit anderen Sehbehinderungen besser zugänglich sind.
Das genau. Ist quasi also Barrierefreiheit bedeutet natürlich auch, dass zum Beispiel körperlich eingeschränkte Leute auf die Webseite kommen. Wir haben verschiedene Webtester, also ich bin nicht der Einzige. Aber ich bin vor allem für den Bereich Bildschirmleseprogramm, also Screenreader, zuständig, weil ich ja aus meiner Behinderung her eigentlich als Betroffener das am besten kann testen.
Klar. Ja. Über das alles schwätzen wir noch im zweiten Teil ausführlich. Für den Moment mal vielen Dank. Matthias, hat es Feedback zur letzten Sendung?
Ja, der Jens Pulsen schrieb zum Digitalk 50. Den Hauptteil fand ich super spannend. Dass Daten so krass gesichert werden, war mir vorher nicht bewusst. Auf Sachen wie Blindrohre wäre ich nicht mal im Traum gekommen. Mit eurer negativen Haltung, jetzt gibt es noch ein bisschen Kritik noch im Lob, gegenüber den Änderungen im eBay-Bewertungssystem bin ich jedoch nicht einverstanden. Denn der Verkäufer hat eine viel größere Verantwortung bei einem solchen Geschäft als der Käufer. Dieser muss bloß bezahlen. Und diese größere Verantwortung wird nun endlich auch im Bewertungssystem reflektiert. Außerdem verhalten sich viele Verkäufer so, dass sie erst nach Erhalt der Käuferbewertung ihre eigenen Bewertungen abgeben. Somit habe ich als unzufriedener Verkäufer die Wahl, bei einer negativen Bewertung des Verkäufers eine Rachebewertung von demselben zu bekommen oder die Transaktion gar nicht zu bewerten und das so zu tun, als ob die Welt in bester Ordnung wäre. Als Verkäufer kann ich bei Nichterhalt der Zahlung eBay einschalten und die Auktion annullieren lassen. Also man sieht, fürchterlich schwierig die ganze Sache, darum tue ich wahrscheinlich nie bei eBay irgendwie etwas versteigern.
Ja, also ich denke einfach, wenn es so klare Sache wäre, dass es eine tolle Änderung wäre, gäbe es dann halt doch nicht so
einen Protest, oder? Ja, glaube ich auch.
Naja, okay.
Aber vielleicht wird sich es auch einschleifen. Also, ja. Er hat dann noch den Jens Pulsen einen Themenwunsch. Mich würde etwas zu Webdesign und Webgestaltung Programmierung reizen. Das werden wir ja dem Digitalk wahrscheinlich ein bisschen ansprechen. Und im Digitalk 19 haben wir auch schon da mal darüber geredet. Wir könnten das schon wieder mal aufgreifen. Wir müssten wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen einschränken.
Fokus haben, ja.
Da überlegen wir uns aber etwas.
Okay.
Und dann hat noch der Stefan von mediaatelier.com geschrieben, da ich seit geraumer Zeit keine Folge vom Digitalk verpasse, dachte ich, es sei endlich mal an der Zeit, eine bescheidene Rückvergütung zu tätigen. Ihr seid ja beide Mac-User, zumindest teilweise. Darum würde ich euch gerne eine Timelog-Lizenz zukommen lassen.
Vielen Dank.
Merci vielmals. Das ist jetzt ein Programm, wo man kann ermitteln kann, für was dass man wie viel Zeit braucht. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Allerdings, ich will eigentlich gar nicht so genau
wissen. Also ich muss es eigentlich nicht so genau wissen.
Für was ich wie viel Zeit
mein Leben brauche. Ist auch nicht so komplex, dass ich eine Projektplanung für alles haben muss.
Genau, aber vielleicht gibt es ja mal einen Tipp, weil es gibt sicher Leute, die das wissen wollen. Kommen wir doch zu den News von dieser Woche. Der Formatstreit zwischen der HD, DVD und der Blu-ray ist entschieden. Toshiba hat am Dienstag das Handtuch geworfen und an einer Pressekonferenz ist das Ende der HD, DVD verkündet worden. Jetzt ist klar, die Zukunft ist blau, wenigstens wenn es um hochauflösende Filme geht.
Es wird orange.
Orange? Wieso Orange?
Zukunft ist doch Orange.
Ach so, das ist eine Werbekampagne.
Jetzt ist sie halt blau. Ja.
Naja. Selamet, hast du die Diskussion verfolgt und wenn ja, ist der Ausgang jetzt überraschend für dich?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, ich habe die Diskussion verfolgt. Auch wenn es mehr ein visuelles Medium ist. Ich möchte eigentlich in erster Linie sagen, dass ich gar nicht so überrascht bin, dass sich Blu-ray durchgesetzt hat. Nicht zuletzt, weil ich das angenommen habe, weil ich viele Kollegen habe, die so eine Playstation daheim haben.
Aha, ja.
Und meine Meinung ist, dass durch das eigentlich sich Blu-ray hat durchgesetzt hat. Weil halt die Playstation sehr attraktiv war und man hat die gekauft und ja, hat man halt nur Blu-ray können abspielen und nicht halt die TV. Aber ich möchte eigentlich sagen, dass für mich die Auflösung nicht so eine grosse Bedeutung hat, bis gar keine Bedeutung hat, weil ich ja selber blind bin und ich Filme mehr höre als schauen.
Aber bringt. Du tust Film konsumieren?
Ja, das schon.
Das schon?
Das schon.
Bringt da die neue Technologie etwas für Blinde oder ist das nicht so entscheidend, auf was für ein Medium die drauf ist?
Also, ein grosser Durchbruch hat natürlich DVD gebracht für die Blinden, weil man mehrere Tonspuren hat können verwenden. Audio Description sagt doch sicher etwas.
Also das sind dann, das ist eine Beschreibung von dem, was man sieht, genau, auf meinem eigenen Tonkanal.
Ja, und es gibt also Filme mit Audio Description und ich denke, dort war wirklich der entscheidende Wechsel für uns, oder die entsprechende Neuigkeit, dass wir nachher auch können Filme schauen mit zusätzlichen Audiokommentaren. Also was passiert gerade, was hat haben die betreffenden Personen gerade an. Es kommt natürlich immer auch darauf ab, ob es relevant ist oder nicht, ja, für Szenen, aber das machen sie wirklich sehr gut und zwar tun sie die Beschreibungen immer zwischen Dialogen platzieren. Aber ich denke, dass einfach jetzt alles digitalisiert wird, bringt für uns natürlich einen enormen Vorteil. Nur wird es noch nicht so unterstützt, das heisst,
also Vorteil, dass du auch einfach eben Möglichkeiten hast, die Inhalte zu verstehen, auch wenn du nicht die nicht oder die visuellen Sachen nicht mitbekommst.
Ja, man muss es einfach kommentieren, oder? Es ist also
es ist nicht wirklich ein Standard-Feature. Also irgendwie für Gehörlose hat es eigentlich immer etwas auf der DVD, aber für euch weniger, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, im Vergleich weiss ich es jetzt nicht, aber wir haben ja eine rechte Auswahl von DVDs. Was sehe ich mir jetzt einfach viel mehr wünschen, es kommt auch das digitale Fernsehen so kommt jetzt so mehr und mehr, dass zum Beispiel so Setup-Boxen, was es gibt, zum digitalen Fernsehen schauen, dass die zum Beispiel eine Sprachausgabe hätten, integriert. Wäre theoretisch ja möglich.
Also für die Menüsteuerung? Das
zum Beispiel. Und man kann ja auch in absehbarer Zeit, oder ich glaube, es ist schon möglich, dass man Filme kann auslehnen kann. Also noch nicht kaufen.
Ja, genau.
Man kann sie auslehnen. Und wie will man das machen, wenn man es nicht sieht? Man kann nicht am PC hocken. Es muss ja wirklich an dieser Setup-Box gemacht werden. Und Titelinformationen oder Zusatzinfos zum Film zum Beispiel oder zur Serie, die man ablässt, wenn die jetzt gesprochen wären, also akustisch mit einer synthetischen Sprachausgabe wiedergegeben würden, dann könnten wir das Gerät genauso gut bedienen, wenn nicht vielleicht noch ein bisschen schneller als die Sehenden, dann müssen sie eh vom Computer recht schnell mit der Tastatur. Also,
ja. Gibt es da Bestrebungen? Weißt du, läuft da irgendetwas in die Richtung? Ist das überhaupt, also interessiert das die Leute, die eben Boxen machen im Moment überhaupt? Sind die nicht ganz andere Sorgen?
Man redet davon, dass man das fördern sollte. Man ist dran, irgendwelche Konzepte zu erarbeiten. Aber wirklich das, also irgendein Prototyp oder wirklich anzuprogrammieren dran, ist man wirklich noch nicht dran. Ja, da ist das Interesse halt weniger gross als jetzt für Leute, die visuell etwas davon haben. Weil wir sind ja schliesslich auch kleine ein kleines Zielpublikum für sie. Das ist klar.
Gehen wir nochmal schnell zu der ursprünglichen Frage zurück. Roger, hat dich das Ende von dem Formatstreit jetzt überrascht oder hast du das so absehbar gefunden?
Ja, also seit Anfang Jahr ist es ja absehbar gewesen. Das Einzige, was mich jetzt überrascht hat, ist, wie schnell das gegangen ist. Ich hätte gedacht, es schleppt sich jetzt doch noch länger dahin, bis endlich ein Entscheid fällt. Also finde ich, hat Toshiba jetzt fast noch ein Lob verdient, dass sie mal vorwärts gemacht haben.
Dass sie das Sterben nicht noch länger weitergezogen haben. Rennst du jetzt in den Laden und kaufst du dir so einen Player?
Noch nicht, ich habe mich aber schon dabei ertappt, dass ich schon auf Amazon geschaut habe, was es so gibt für Player und so.
Also ich denke auch so ein bisschen liebäugeln damit. Ich warte jetzt sicher noch ein bisschen ab. Also ich brauche auch zuerst überhaupt einen Fernseher, der dazu passt. Aber irgendwann ist es jetzt sicher eine Option. Das ist schon neu. Und ich denke, man könnte es jetzt
sind einfach im Moment noch relativ teuer, finde ich. Und das Einzige, was ich jetzt befürchte, was könnte passieren, ist, dass Sony das jetzt natürlich erst recht ausschlachtet und die Preise noch lange nicht senkt.
Ja. Der Selamed hat gesagt, die PlayStation hätte da allenfalls mitgespielt, dass jetzt die Blu-ray sich durchgesetzt hat. Die Xbox auf der anderen Seite hat auf die HD-DVD gesetzt. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt ein Kron?
Das ist, ich weiss nicht, wie fest die Xbox überhaupt benutzt wird, um dann HD zu schauen. Man kann ja dort auch Downloads, also in Amerika mindestens kann man dort auch Downloads mieten in HD-Qualität. Das ist wahrscheinlich eh attraktiver als HD-DVD.
Ja,
die werden jetzt halt auch mittellangfristig halt müssen aufs andere umschwenken, was nur das gibt.
Ja. Microsoft selber hat gesagt, das sei nicht so ein Problem. Und da kann man wahrscheinlich sagen, die Einschätzung stimmt wahrscheinlich. Gehen wir zum nächsten Thema. Google wird gefährlicher. Das sagt zumindest ein Report, den Google selber abliefert. In dem heisst es, dass der Anteil von Treffern, die auf infizierte Webseiten führen, in den letzten 3 Monaten sich verdreifacht hat. Offenbar sind Webbetreiber oft unvorsichtig. Sie brauchen alte Versionen von ihren Webserver-Anwendungen. Und 64% von allen gefährlichen Servern kommen oder stehen in China. Selamed, Google weist ja mit einer Warnung auf so gefährliche Webseiten hin. Es heisst, diese Webseite kann ihren Computer beschädigen, wenn eben offenbar so eine gefährliche Software auf so einer Webseite drauf ist. Nützt das etwas aus deiner Sicht?
Wo ist das gestanden? Also bis jetzt habe ich das noch nie so angetroffen, so eine Warnung.
Ich habe zwei, dreimal schon eine gesehen. Also es heisst dann, wenn du in der Google-Trefferliste, heisst es einfach unten dran, bei der Beschreibung, Achtung, gefährlich. Und auch wenn du draufklickst, kommt zuerst nochmal eine Abfrage, sagt es gefährlich, willst du wirklich? Und wenn du dann dich dafür entscheidest, kannst du nachher nicht behaupten, Google hätte dich nicht gewarnt.
Also ich bin zwar ein fleissiger Surfer, gehe gerne auf neue Entdeckungsreisen im Web, aber wenn es ehrlich gestanden, habe ich noch nie angetroffen.
Du kannst wahrscheinlich auch nicht so viel auf chinesische Seiten.
Das natürlich auch, ja.
Also ich auch nicht.
Sobald irgendetwas Kryptisches lesen, lasse ich eh lieber die Finger davon. Ja.
Aber jetzt mal so theoretisch, auch wenn du das noch nicht selber gesehen hast, findest du das sinnvoll oder sollte Google einfach gerade so Seiten gar nicht mehr anzeigen? Gerade rausstreichen
oder so? Also, ja, das ist eigentlich mal schwierig. Ich weiss ja nicht, nach welchen Kriterien jetzt Google die Seiten als gefährlich anschaut.
Also da muss, glaube ich, wirklich eine Software drauf sein, die explizit als gefährlich erkannt wird. Also wo versucht, sobald du drauf bist, das Stichwort ist da Drive-by-Downloads, also über eine Lücke im Browser dir irgendein Virus oder aufs Auge zu drücken, wenn du das machst. Und
also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie es gerade wieder streichen, weil das würde auch die Leute extrem motivieren, ihren Server mitzubringen.
Also ich denke, auch dann sieht man ja noch etwas von der Webseite. Man kann dann immer noch etwas Werbung, wenn es nur in den Suchresultaten platzieren, also wenn man es geschickt macht.
Also ich habe mir das auch überlegt, ich finde es doch gut, wenn es drin bleibt. Also ich finde, man muss die Leute nicht über Gebühr vor sich selber schützen. Also wenn jemand findet, ich will jetzt trotzdem drauf, dann soll er das. Also das ist auch, man verbietet den Leuten auch nicht, ihren vier Wänden zu rauchen oder sich sonst irgendwie zu schädigen. Also warum soll man das da machen?
Ich fände es eigentlich besser, wenn sie einem gerade würden sagen, was man zum Beispiel machen kann, damit man nicht infiziert wird
oder ja. Das wäre allenfalls auch
nicht verkehrt. Also welche Browser wirklich betroffen sind und welche Betriebssysteme und so weiter.
Nein, das macht es nicht.
Das ist, darum ist es nicht besonders.
Kann ich aber in dem Zusammenhang noch den McAfee Site Advisor empfehlen? Der macht noch ein bisschen differenziertere Analyse. Mhm. Der sagt, der warnt auch vor gefährlichen Webseiten. Und der sagt dann aber auch noch ein bisschen mehr, was gefährlich ist. Und wenn man wissen will, kann man schauen, wo das Problem liegt, um sich dann nicht mehr noch entscheiden, sagen, ja, mach es jetzt trotzdem oder nicht. Ja. Kommen wir noch zum letzten Thema. Fernsehen am Handy ist kein Erfolg. In Deutschland steigen mehr Leute wieder aus als neu ein. Beklagt wird von den Anwendern vor allem die mangelnde Zuverlässigkeit von dem Fernsehen am Mobiltelefon. Selamet, was meinst du, ist das Handy-TV jetzt wirklich die Technologie, die die Welt darauf gewartet hat?
Ich glaube nicht unbedingt, weil man stellt sowieso das Handy so viele Anforderungen, dass einfach irgendeine Hardware auch nicht mehr mitmacht. Mhm. Also ich kann...
Also du glaubst, es funktioniert einfach zu wenig gut?
Oder? Ja, also ich meine, selbst mein Handy, das ich habe noch mal einmal über GPRS mal am Fernsehen geschaut, schon das ist eigentlich schlechte Qualität. Und ich mache schon schlecht wie auf dem Handy und ich merke einfach, dass die Kapazität schon ohne Fernsehen schauen recht ausgeschöpft wird.
Mhm. Und aber ist da jetzt einfach die Zeit noch nicht so ganz reif oder ist das schlicht einfach etwas, also, wo die kleinen Geräte von dieser Größe halt ein bisschen überfordert? Ja.
Also ich denke, das spielt auch sicher die Bildgrösse eine Rolle. Mhm. Weil, gut, ich habe schon mal YouTube-Filme jemandem zeigt auf meinem Handy-Display, für mich hat es wunderbar getönt. Aber er hat eigentlich gefunden, der Kollege hat gefunden, ja, man sieht davon nichts, es ist so klein.
Ja.
Und darum kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach auch wegen dem nicht wie die Zukunft hat. Wenn man jetzt ein anständiges Bild möchte, dann müsste das Handy grösser sein, wenn das Display viel grösser sein. Dafür passt es dann nicht mehr in den Hosensack.
Genau, dann treibt man wieder einen Rucksack.
Und dann hat man lieber ein Notebook oder sonst irgendein portables Fernsehgerät, das man mit sich nimmt, als wenn man das im Handy hat.
Genau. Roger, eben, Notebook ist ja eine Möglichkeit, zum Beispiel zum DVDs unterwegs zu schauen oder man kann auch iPod, auf dem iPod-Film schauen. Trotzdem habe ich jetzt zumindest das Gefühl, man sieht relativ wenig Leute, die wirklich unterwegs sind.
Also ich auch
visuelle
als
Sachen.
Jemand, der das macht, fast täglich im Zug, Videos schauen, aber ich habe überhaupt kein Bedürfnis, live Fernsehen zu schauen. Also dass ich glaube, unterwegs etwas schauen, irgendeinen Videopodcast oder Fernsehserie oder was auch immer, finde ich, macht extrem Sinn.
Ja.
Mache ich eigentlich auch gern. Aber es gibt ganz, ganz, ganz wenige Situationen, wo ich live möchte Fernsehen sehen, wenn ich unterwegs bin. Also da muss jetzt schon etwas Wahnsinniges passieren, wo ich gerade möchte wissen, was los ist, damit ich das hätte. Und dann bist du ja eigentlich mit anderen Medien viel schneller
bedient. Ja.
Ich glaube, es erstens stimmt es, sind das wahrscheinlich Leute wie ich, sind die absolute Ausnahme. Und zweitens, wenn, dann hat es praktisch keinen Grund dafür, dass es live sein muss. Und an dem befürchte ich jetzt mal Scheitern. Und es geht ja nicht mit jedem Handy. Also,
ja,
es haben ja nicht so viele Leute so ein Handy. Und der Plus, es kostet. Es ist nicht gratis.
Es ist nicht billig.
Und ich glaube auch nicht, dass die Leute in Zeiten von YouTube und 20 Minuten und was man sonst noch alles nachgeschmissen wird, dann Lust hat, für das zu zahlen.
Ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich schaue doch auf längeren Zugfahrten zumindest gerne DVDs oder so. Mhm. Aber eben, das ist gut, wenn man das kann anhalten, also dann kommt irgendwie der Kondukteur oder dann muss man umsteigen. Oder
gut, das ist schon etwas. Pause drücken bei dem Handy TV. Ziemlich sicher.
Ist das so?
Ja.
Ja, gut, aber trotzdem. Ja. Also wenn du dann den Fußballmatch schaust und dann wieder 10 Minuten hinten drin bist, dann ist es doch wieder nicht so, dann ist es nur noch halber live. Ich denke, es wird eine Nische geben, aber das Business
wird es wohl nicht werden. Also wir sind alle nicht so traurig, wenn jetzt das wieder verschwindet.
Ich sowieso.
Dann bis dahin. Danke. Gehen wir zum Hauptthema.
So, im Hauptteil von unserem heutigen Digitalk reden wir hier über die Stiftung Zugang für alle und vor allem über, wie Blinde und Sehbehinderte mit dem PC umgehen. Selamet, erzähl du uns doch mal zuerst ein bisschen, wie du jetzt direkt mit dem PC arbeitest. Also was hast du für Zusatzausrüstung, die jemand anders nicht hat, und wie funktioniert das so?
Okay. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel heimkommt oder ins Büro kommt und mal auf Power vom PC drückt, dann macht ihr als zweites sicher mal den Bildschirm an. Bei mir ist das gar nicht der Fall. Also ich tue zuerst mal den PC an und dann gehe den Lautsprecher. Ja. Und als drittes dann die Breitseile. Aber was die Breitseile ist, erkläre ich jetzt gerade.
Ja.
Warum? Der Bildschirm, also da habe ich eigentlich schon noch einen rechten Vorteil gegenüber euch, weil den Bildschirm brauche ich gar nicht.
Also wenn der Bildschirm kaputt geht, könntest du immer noch brauchen, ja, den Computer. Also,
okay, und deine Batterie von deinem Notebook hält immer viel, viel länger,
ja, weil du den Bildschirm ausschalten und kann länger arbeiten und habe immer noch. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal einen PC müssen warten, da ist auf dem Bildschirm gar nicht mehr gewesen, also kein Desktop, einfach weiss. Aber ich habe dank der Sprachausgabe noch können navigieren und schauen, wo meine Dokumente sind.
Oh.
Aber
praktisch.
Ja, und ich möchte jetzt eigentlich nochmal darauf zurückkommen, was denn speziell an meinem Computer ist. Also ausgesehen wird er nicht speziell. Er hat eine Zusatzsoftware installiert. Das ist ein Screenreader namens JAWS. Job Access Speech for Windows. Und das tut mir den Bildschirminhalt einerseits per Sprache ausgeben und andererseits über eine Braillezeile.
Ja.
Leider kann ich es dir nicht zeigen, aber.
Wir machen das. Ich mache das Bild davon, ja, und dann können wir die auch das im Podcast zeigen.
Genau. Und also die Sprachausgabe, die tönt einmal so. Dort einmal einfach über den Arbeitsplatz navigieren. Also jetzt hat er am letzten Arbeitsplatz gesagt, zum
Beispiel. Also das ist aber sehr schnell. Das kannst du irgendwie eine zehnfache Geschwindigkeit oder so.
Ja, es ist vielleicht einfach doppelt so schnell. Zehnfach würde ich auch nicht verstehen. Aber das ist eigentlich normal,
also das, was ich brauche. Icons vor quasi, oder was?
Ja, also jetzt zum Beispiel der Arbeitsplatz oder...
Das ist das, das was du jetzt markiert hast auf dem, Case, ja, auf dem Desktop.
Ja, und ich kann das auch ganz langsam mal stellen.
Langsame
Arbeitsplatz,
IDVDW. Und dann liest er auch Menüs vor, in einem Programm drin dann?
Genau, also ich kann nachher auch Menüs vorlesen, ich kann als Textverarbeitung machen, problemlose Briefe schreiben, E-Mails schreiben oder vorlesen, ja, surfen, da kommen wir dann nachher auch noch dazu, wie das im Internet funktioniert. Aber die zweite Ausgabe, kurz vor Jahren, die Spreizeile, die ist jetzt eine Portable, die ich jetzt hier habe, und kann ich schön fürs Notebook legen.
Also da kommen jetzt mit USB Stiftli, ja, kommen da raus, genau, wo dir Braille-Zeichen darstellen.
Also je nachdem, was sich der Fokus befindet, oder besser gesagt, je nachdem, wo ich mich mit dem Cursor befinde, tut sich die Braille-Zeile dorthin bewegen und ich kann nur 40 Zeichen auf das Mal anzeigen lassen. Also nicht den ganzen Bildschirminhalt erfassen, sondern eben hauptzielenweise. Und das ist sehr wichtig, weil ich muss eigentlich so eine Seite abtasten. Ich kann eigentlich nicht mehr einen Gesamtüberblick erschaffen. Und
das ist dann immer von links oben nach rechts unten, oder gibt es da irgendwas?
Ja, also ist immer so, weil Ich muss mich ja irgendwo orientieren und der Ausgangspunkt ist bei mir eigentlich immer der Anfang von der Webseite. Jetzt. Aber wenn ich jetzt da in der Windows-Oberfläche navigiere, weiss ich alles auswendig. Und ich arbeite nur mit Tastenkombinationen, ausschließlich. Mhm. Also ich brauche keine Maus.
Ja.
Also ich kann alles eigentlich mit den Tasten.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Dialogfeld hast, wo irgendwelche Menübefehle drinstehen, dann sind die ja häufig ein bisschen nicht so angeordnet, dass man die jetzt unbedingt von links oben nach rechts unten erfassen würde. Wie orientierst du dich dann?
Das ist immer so, wie gesagt, dass sich die Braillezeile und Sprachausgabe immer am Cursor orientieren. Das heisst, das, was aktiv ist, wie zum Beispiel im Bearbeiten oder Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, dass das gerade eigentlich vorgelesen wird und sofort, also wenn ich mit den vier Tasten mich runterbewege, und wenn eigentlich die erste Silbe mir vorgelesen wird, weiß ich schon, um was es geht. Also muss ich nicht warten, bis mit dem ganzen Menüeintrag vorgelesen wird. Gut, ich bin auch ein recht geübter PC-User.
Ja. Gibt es da eine riesige Auswahl an Produkten, die du könntest verwenden? Oder brauchen da alle etwas das Gleiche? Sind das kommerzielle Produkte? Oder?
Das sind kommerzielle Produkte, also die Produkte, ich muss sagen, JAWS unterstützt die gängigsten Produkte.
Mhm.
Das sind recht viele, also zum Beispiel die ganze Office-Palette wird von JAWS unterstützt, eigentlich im Großen und Ganzen. Internet Explorer, Firefox wird sogar unterstützt. MSN, oder? Wird da unterstützt.
Also Live-Messenger?
Ja, Live-Messenger.
Also ich sehe jetzt auf deinem Desktop, du hast ganz viele Standardprogramme, die alle Leute sonst wahrscheinlich auch brauchen. Also so Skype sehe ich, den Winamp, den VLC Media Player. Ja. Ist das, auch wenn das nicht offiziell unterstützt wird, kommst du da trotzdem zu Gang? Musst du dich da einfach ein bisschen einschaffen? Oder?
Richtig. Also die Software, da muss man sich wirklich auch ein bisschen einschaffen. Also, ich probiere auch gerne neue Software aus.
Mhm.
Solange sich die Softwareentwickler eigentlich an die Windows-Standards halten, funktionieren die auch mit dem JAWS.
Mhm.
Also, wenn es rein textuell sind, also, dann funktioniert es. Aber zum Beispiel Audiobearbeitung, wo so Schallkurven eingezeichnet sind oder Linien, da wird es schwierig, oder die kann man nachher nicht auslesen, das ist dann mehr grafisch. Oder?
Ja.
Da fangen nachher die ersten Probleme an. Ich selber mache auch Audiobearbeitung.
Das stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor.
Ja, also das
funktioniert. Also, aber du musst dann einfach ein sehr gutes Timing haben, dass du dich dann ganz aufs Gehör verlässt.
Ja. Es gibt aber auch Programme, die mit Tastenkombinationen arbeiten und nicht mit der Maus. Also zum Beispiel Audacity ist ein Open-Source-Programm, ist eigentlich recht bekannt. Und das hat sogar für blinde User Tastenkombinationen eingebaut ins Programm.
Also wichtig ist da einfach, dass man alles, was man mit Maus kann, machen kann, auch irgendwie kann mit Cursor-Tasten oder Tastenkombinationen machen.
Es ist also für uns nicht möglich, irgendwie etwas mit der Maus zu markieren, in eine Linie zu ziehen. Also zum Beispiel, was für uns sicher ausgeschlossen ist, ist irgendwie ein Grafikdesign, Photoshop, das kann ich vergessen. Auch wenn ich die Menüs von Photoshop kann bedienen kann, ich meine,
es
bringt eigentlich gar nichts.
Darf ich fragen, unter den Sehbehinderten bist du jetzt da eine totale Ausnahme oder ist das, machen das unterdessen die meisten Blinden, die sich mit dem PC beschäftigen oder wie ist das?
Die heutige Generation tut sich schon mit dem PC auseinandersetzen, also ich bin da eigentlich nicht eine Ausnahme. Weil halt der PC wirklich zum wichtigsten Hilfsmittel gehört für uns, wo die Verbindung zur Außenwelt ermöglicht. Also ich mache übrigens so eine Ausbildung im Moment, eine Informatikausbildung als Applikationsentwickler. Und das ist auch ganz in einer normalen Schulklasse. Also normal, das heisst mit normal sehender Schulklasse.
Okay.
Aber jetzt wenn wir nachher zum Bahnhof laufen, aber nach der Schule, sagt der Kollege, ja warte schnell, ich muss dann noch eine Gratis-Zeitung oder zwei, dann warte ich. Aber mich interessiert es nicht, weil ich kann die Zeitung eh nicht lesen. Mhm. Und ja,
verpasst es nicht viel.
Ja, das weiß ich eben gar nicht, wenn ich es nicht sehe. Also,
okay. Aber du programmierst dann wirklich mit das stelle ich mir jetzt auch noch schwierig vor, weil das gerade so Programmiercode, ja, lässt du dann auch vorlesen, ja, oder?
Also,
wie orientierst, ja, du dich da so bei 5000 Zeilen Code?
Und mit Klammern und
ja. Also, das ist eben dann, kommt die Breitzeile zum Einsatz. Also mit der Sprache, da kommt die Breitzeile zum Einsatz. Mit der Sprache kann ich mir das natürlich nicht vorlesen lassen, weil das auch für mich nachher kryptisch
ist. Eben so Parameter und
Klammern mit der, und mit so. Mit den Zielen, also die Breitzeile ist für mich euer Bildschirm.
Ja. Ja.
Und da sehe ich dann nachher wirklich, wie der Code aussieht, zielenweise. Und wenn ich gerade programmiere, so hart Code-Programming, ist für uns natürlich eine enorme Chance. Also, mhm, wir haben jetzt im Moment bei der MySQL-Datenbank, wo wir wirklich nur über Textkonsolen machen. Also, wirklich Befehl sagen, du jetzt eine Datenbank erstellen, mach jetzt einen
Datensatz. Genau, das kann man alles, da braucht es auch keine Mausbefehle.
Ja, richtig. Und da bin ich wirklich nachher fast noch schneller als die anderen.
Aber ist ja, glaube ich, also so die Hardcore-Informatiker sind,
genau,
immer mit den Zielen bist du viel schneller als,
genau, andere. Da sind gar keine Einschränkungen mehr.
Aber du musst sicher ein sehr gutes Gedächtnis haben, weil wenn du eben immer Ziele für Ziele den Code oder da repräsentiert überkommst, musst du dir den eigentlich können merken, nehme ich, genau, mal an, oder?
Genau, aber das ist eigentlich jetzt auch bei allen ein bisschen so, also wo nachher ihren Code, den sie selber gemacht haben, ein bisschen kennen, genau, mhm, eigentlich schon automatisch wissen, wo was ist, oder? Das ist schon so.
Du hast vorher schon mal kurz angehört, wir können das jetzt noch ein genauer anschauen. Du hast gerne Webserver, hast gesagt. Ja. Wo sind dort die grössten Hindernisse? Also musst du nicht
unbedingt, ja,
nehmen, du kannst einfach sagen.
Nein. Ja, ich möchte einfach etwas.
Du darfst aber auch Sünder anprangern,
von der speziellen. Ja, also auf eurer Webseite habe ich mich gut zurechtgefunden.
Das habe, ja, ich noch eine Frage.
Ist die letzte Episode, also die 50. Sendung, ja, möchte ich übrigens auch gratulieren, wenn ich
schon da danke.
Eben, habe ich jetzt problemlos abladen und hören.
Mhm.
Als MP3. Was für uns Probleme darstellen, sind halt Grafiken, oder? Ja. Also, wenn jetzt irgendeine Seite einfach grafisch dargestellt wird, irgendwie mit Flash-Animationen, ja, oder irgendwelchen Bildern, die keine Beschreibung haben, also Textbeschreibung,
ja,
dann komme ich nicht weit. Das ist eigentlich, also wir können eigentlich vergleichen E-Surfer wie Google, weil Google kann ja auch nicht das Bild erkennen.
Mhm.
Sondern er schaut einfach den Namen an oder den Alternativtext vom Bild, also Bildbeschreibung, ja, an und kann es dementsprechend zuordnen.
Also vielleicht zur Erklärung, es gibt Webdesigner, die zum Beispiel Titel, weil die schön in einer speziell schönen Schrift sollten sein, als Grafik einbauen.
Genau.
Und dann weißt du natürlich nicht mehr, was da eigentlich, richtig, drin steht.
Ja, standardmäßig weiss ich das nicht. Da wäre einfach sinnvoll, dass die Webdesigner dann einen Alternativtext würden, den Titel ergänzen.
Was man muss sagen, das kann man seit 10 Jahren, das machen es einfach nicht alle.
Ja, richtig. Das wäre eigentlich ganz einfach.
Ja, das kann man glaube ich seit der ersten HTML-Version
sehen. Genau.
Und ja, und das Zweite ist sicher auch, dass man Webseiten strukturiert mit HTML-Tags, also sagt Headers zum Beispiel. Also Überschrift 1, 2, 3, 4 auszeichnet. Man kann ja.
Also Struktur, ja, reinbringt, also das heisst nicht einfach wild drauf los, das formatiert, sondern Titel als Titel bezeichnen.
Genau.
Und die Informationen werden dir dann auch ausgewertet, wenn, richtig, du das vorgelesen bekommst.
Ja, also man kann ja. Das ist eigentlich fast wie im Word. Wenn man, im Word kann man ja auch einen Text markieren und dann immer sagen, so jetzt bist du fett, Schriftgröße 50.
Mhm.
Oder man kann immer sagen, schau, jetzt bist du Überschrift 1 mit einer Dokumentvorlage.
Genau.
Und die schaut dann wirklich nur das an. Schaut, ist jetzt das Standard oder ist das Überschrift 1? Und genau das gleiche ist es eigentlich auch im Web. etwas ganz, etwas, was wirklich für uns wirklich nicht zugänglich ist. Das trifft im Moment mehr auf Webseiten. Vor allem geht es darum, wenn ich gerne möchte, das Feedback abgeben. Das sind so sogenannte Captchas. Das sind so grafische Bilder, die
Zeichen enthalten. Genau, alles klar. Wo man muss reintippen, was man dort liest.
Also, das ist man noch, auf die Idee ist man noch nie
gekommen. Dort hat es aber oft, also nicht oft, aber manchmal hat es tatsächlich so einen Button, wo man kann klicken kann, wo es vorgelesen wird.
Genau. Sollte es haben, aber ich habe es schon auf gewissen Webseiten angetroffen, wo es das eben nicht hat. Und irgendwie finde ich, ja, man sollte doch da, also ich schreibe ganz motiviert mein Feedback und am Schluss möchte ich es abschicken.
Genau.
Und dann kommt das und dann nervt mich wieder so, dass ich den Browser zutue und ja.
Also, ja, das ist nicht lässig. Du hast vor der Gratiszeitung erwähnt, News, liest du News online? Und wenn ja, könntest du etwas sagen, sind die so die durchschnittlich Schweizer Zeitungswebseiten zum Beispiel, sind die brauchbar?
Okay.
Das ist eine böse Sache.
Also es ist so, dass nicht 100% zugänglich sind. So.
Ja.
Wie gesagt, dass das auch mit den Überschriften nicht immer funktioniert. Weil ich kann mit dem JAWS kann ich gewisse Funktionen auslösen, dass ich eben springe zur nächsten Überschrift, springe zur nächsten Liste, oder ich kann eine Überschriftenliste erstellen oder eine Linkliste, wo mir alle Links aufgelistet werden. Ja. Und das funktioniert einfach noch nicht bei allen. Ich habe dann halt irgendwelche Tricks, die ich anwende, wo ich dann schnell zu meinen Informationen komme. Oder ich habe dann halt länger, bis ich beim Hauptinhalt bin. Ja. Oder ich weiss genau, wenn es Webseiten sind, die ich häufig suche, nach welchem Begriff ich muss suchen, damit ich wieder im Inhalt, im Inhaltsbereich lande.
Du zum Beispiel RSS-Feeds dann
machen?
Ja. Weil das ist ein schöner Schlagzeile aufgegeben.
Richtig. Und da kann man ja einfach eine Software verwenden und dann kann man die RSS-Feeds, also Software verwenden, die man gerne hat oder wo man gut Schlag damit kommt. Und dann kann man schön die RSS-Feeds abonnieren. Das mache ich eigentlich auch lieber. Also, ja, weil ich einfach auch schneller bin mit dem. Und
wie fest kommt denn dir Online-Werbung in die Quere?
Ja.
Also uns kommt sie stark in
die Quere. Ja. Also mir kommt sie eigentlich in dem Sinne in die Quere, zum Beispiel die Google Frames da.
Google also, Ads.
Die Google Ads. Ich schaue gar nicht, was da drinnen ist. Ich denke, schon wieder so etwas.
Ja.
Und,
irgendwelche komische Pop-Up-Sachen und Flash-Animationen, die irgendwie quer mit Bildschirm laufen. Das ist nicht
das, so der häufig. Nein, also das passiert mir nicht. Also, ist es ist sowieso so, dass bei mir die Seite nachher statisch bleibt. Das heisst, es bewegt sich bei mir nichts. Also, es blinkt nicht, es läuft keine Schrift durch, sondern es ist einfach alles da. Und ich sehe nachher einfach, es kann sein, dass sich irgendwie ein Schriftzug von rechts nach links durchschlängelt, aber bei mir ist der Schriftzug einfach nur als normaler Text, der dort steht und ich kann den auch schnell überspringen.
Okay. Aber was in Flash inne ist, das kommst du nicht mit über?
Das bekomme ich nicht mit über, weil das ist dann auch wieder eine Animation, so Bildfolge.
Ja. Mhm. Das ist nicht textbasiert.
Ist auch nicht textbasiert, also kann ich das Flash-Fenster gerade ignorieren. Mhm.
Darf ich vielleicht noch schnell fragen, wie sieht es mit PDF aus?
Also, sind PDFs für euch gut lesbar?
PDFs sind für uns nicht immer gut lesbar. Meine, PDFs können einfach ganz verschiedene herkommen. Es gibt PDF-Files, wo zum Beispiel wie eine Kopie daherkommen, also wo einfach der Text das ganze Bild ist. Und das ist klar, das ist nicht lesbar.
Ja.
Und dann gibt es die PDF-Dokumente, wo wirklich der Text drin ist. Und da kommt es natürlich wieder darauf an, wie der strukturiert worden ist. Also ich selber habe noch nie wirklich PDF-Dokumente erstellt, aber ich sehe immer wieder, dass es da Layout-Probleme gibt. Also dass es, je nachdem, wie das PDF-Dokument aufgebaut ist, wir zum Beispiel statt die linke Spalte und die rechte Spalte einfach zielenweise liest. Also zum Beispiel die erste halbe Zeile von linken Spalte
nach rechts. Aha, bis genau. Recht,
ja, völlig durcheinander. Zweite Ziele wieder links. Und da braucht es einen rechten Aufwand, dass man wirklich barrierefrei
geht. Eben auf das wollte ich eigentlich auswählen mit meiner Frage. Adobe behauptet, dass ein PDF sei barrierefrei.
Ja.
Dann würdest du aber nicht einfach so also, unterschreiben.
Man kann barrierefreie PDFs erstellen.
Aber der, der PDF macht, muss sich darum kümmern.
Richtig.
Mich würde etwas anderes interessieren. Du tust ja auch, oder ihr als Stiftung, nimmt ja auch externe Leute, Firmen und irgendwelche Organisationen bei der Erstellung von ihren Webseiten beraten. Aha. Wer sind da so eure besten Kunden? Oder wer macht das überhaupt? Wir machen es ja lange nicht alle beschäftigt mit dem Thema.
Das ist eher weniger mein Gebiet. Also ich bin viel mehr für den praktischen Teil.
Also du machst quasi so eine Art Aufklärungsarbeit.
Ja. Aber wir die vor allem jetzt auch Kantone beraten und Gemeinden. Weil im Moment sind ja die staatlichen, es wird ja eher staatliche Seiten testen, weil die ja viel mehr verpflichtet sind, barrierefreie Webseiten zu machen. Weil Privatunternehmen müssen das nicht einhalten. Also, ja. Aber es ist natürlich gut, wenn sie das machen. Ja. Und da können wir anfragen, weil nicht zuletzt Accessibility auch gute Werbung für eine Firma macht. Weil
es gibt ja auch so automatische Testverfahren im Internet, wo man kann einfach seine Adresse von seiner Webseite eingeben und dann sagt es also ein paar Sachen. Was haltest du von denen? Taugen die etwas?
Oder? Auf jeden Fall. Also, man sollte sich natürlich nicht auf das verlassen, aber es gibt sicher einmal eine Kontrolle.
Also es ist besser, als einfach keine Ahnung zu haben, richtig, was die richtig. Webseite taugt.
Aber ich meine, es gibt also die zum Beispiel der W3C-Validator.
Genau.
Da kann ich zum Beispiel sagen, die Seite ist valid, ein Ausrufzeichen. Das Problem ist aber, man kann auch eine Grafik sinnlos benennen. Oder?
Also, wenn es benannt ist, heisst es noch nicht, dass es Sinn macht.
Ja, richtig, also, weil der Validator verlangt einen Alternativtext, den hat man ja drin, aber
genau, Validator, aber ob dann der wirklich nützt, das findet er dann nicht raus.
Mich würde vielleicht als letzte Frage noch interessieren, siehst du tendenziell eine Verbesserung im Web, dass die Awareness, also das Bewusstsein, dass man die Seite zugänglich macht, dass das steigt, dass das mehr Leute auch machen, oder ist es so, dass eigentlich ständig neue Technologien kommen und jeden Fortschritt gerade wieder auffressen?
Es gibt ein Verbesserungspotenzial.
Allgemein. Aber wird es auch besser? Ist es besser heute als vor 5 Jahren?
Auf jeden Fall, ja.
Das schon.
Aber man muss auch sagen, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass wenn man heute zugängliche Seiten hat, dass das nach 5 Jahren immer noch so wird sie gut, das wird man verändern, sie nie. Weil auch die Seiten passen sich ja heutigen Standard an, der sich da entwickelt. Ich meine, Datenverbindungen werden immer schneller, und es ist schon recht schnell so, dass man plötzlich Multimedia-Inhalte platzieren kann. Und das bringt wiederum neue Barrieren mit sich. Und man muss eigentlich wieder von neuem schauen, ist jetzt das zugänglich und wie macht man es zugänglich. Also wir sind eigentlich der Entwicklung immer ein bisschen hinter drin, oder? Also wir müssen uns anpassen. Also sagen wir so, früher hatte es keine Videos im Web, weil es einfach schlicht nicht möglich war. Aber heute, wo es eben Videos hat, müssen wir dafür schauen, dass zum Beispiel eine Textbeschreibung dazu existiert. Oder eben oder ein Gebärdevideo zum Beispiel. Oder ein Video mit Gebärdensprache plus noch Untertitel, wenn möglich, als Text.
Genau, als lesbare.
Das sind für uns auch wichtige Aspekte. Und Screenreader tun sich ja auch wieder weiterentwickeln. Also vor 3 Jahren war es nicht möglich gewesen, überhaupt Flashfilme anzusteuern. Aber mit neueren Versionen vom Screenreader ist es jetzt auch möglich. Oder? Die passen sich auch ständig an die neuen Technologien an. Ja, das ist man muss halt immer dranbleiben.
Ihr könnt mithalten.
Ja.
Das ist doch gut. Selamit, vielen Dank für die Ausführungen und Erklärungen. Es war interessant. weiterhin viel Erfolg beim Programmieren.
Ja, merci.
Und vielleicht hörst du ja wieder mal zu bei uns.
Ja.
Würde uns freuen.
Also, ich habe es spannend gefunden und ich glaube, ich werde jetzt auch da den Podcast
in der Liste
hinzufügen. Ich weiss, der ist schon drinnen bei mir.
Sehr gut.
Das freut uns.
Gut, dann wäre das eigentlich schon der 51. Digitalk gewesen. Nächste Woche wissen wir immer noch nicht, was wir machen, glaube ich. Stimmt das? Oder haben wir etwas
schon? Nein, wir haben noch nichts. Wir haben eigentlich mal mit der Musikindustrie wollen reden über eben Kopierschutz, Verfolgung von Sünder gegen das Urheberrecht und so diese Sachen. Wissen wir aber noch nicht genau, ob das zustande kommt.
Ja. Und sonst müssen
wir uns ein
bisschen einfallen, genau. Aber auf jeden Fall nächste Woche sollte es nicht eine Pause geben wie letzte Woche, die war leider, weil ich krank war. Ja, Feedback bitte auf leben.tagesanzeiger.ch wie immer und dann bleibt uns eigentlich nur noch eine schöne Woche zu wünschen.
Genau, macht's gut.
Bis bald.
Viel Spass, tschüss zusammen.
Ciao
zusammen. Mein Signal nicht aufgehört. Also.
1. Ich hatte noch nie ein Problem mit so etwas.
Ja, gut. Du brauchst aber auch dann im Moment zum Beispiel den Windows Live Messenger mit dieser sehr.
Kommt mir nicht ins Haus. Okay, lass mich auf. Es kommt niemand. Nein, fertig.
Da, unsere Aufnahme kommt.
Hör auf. Komm zu mir. Stopp.
Vielleicht will ich sagen, dass wir jetzt das Thema...